Ich hätte jetzt gerne so zum Beispiel eine relativ große Statue, ich zum Beispiel so nackt auf dem Hengst oder sowas. Ja. Fände ich zum Beispiel schön, ja? So,
als Idee.
Wenn so, also, so, muss ich das jetzt schon, den Platz dafür schon vorbestellen, reservieren? Kann ich mir jetzt einen Friedhof aussuchen? Oder wo,
auf welchen Friedhof komme
ich
überhaupt?
Also kann ich mir das einfach, also ich kann einfach sagen, so, ich will Capri in Italien.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Moderatorin Sissi Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Na, Jan Edler?
Hallo, Sissi Metzschke.
Was machen wir jetzt hier mit dem Tom Kaulitz? Kannst du dem helfen? Kann er sich auf Capri bestatten lassen mit seinem pompösen Grabstein?
Kann er machen. Ich habe dort anrufen lassen und nachfragen lassen.
Du hast dort anrufen lassen?
Ich habe dort anrufen lassen. Mein Italienisch ist jetzt nicht so gut. Und die sprechen dort kein Englisch. Ich habe dort anrufen lassen und es wurde die Information rausgegeben, dass er, wenn er sich dort bestatten lassen möchte, sich beim Rathaus dort melden soll. Und es geht an sich, wenn er schon etwas mit der Insel Capri zu tun hatte.
Ich glaube, der hat da geheiratet, wenn mich nicht alles täuscht.
Ist möglich, bin ich raus. Wenn er sozusagen den guten Namen Capris schon raus in die Welt getragen hat.
Hat er ja schon gemacht, indem er sagt, ich würde da gerne bestattet werden, weil es ein schöner Ort ist.
Dann ist das sicherlich möglich. Also es gibt einen nicht konfessionellen Friedhof, den Cimitero Acattolico. Und ja, das habe ich sehr lange geübt.
Ja, klang gut.
Ja, danke. Darauf kann er sich bestatten lassen. Wie groß jetzt die Grabfelder sind und ob sich was reservieren lässt, das haben die mir nicht sagen können.
Also warte mal, ich kann mich nur auf Capri bestatten lassen, wenn ich den Namen Capris schon mal positiv in die Welt hinausgetragen habe.
Oder wenn du dort gewohnt hast.
Oder wenn ich dort gewohnt habe, okay.
Also dann priorisieren die das, dass du dort beigesetzt werden kannst. Ansonsten gehen natürlich erstmal die Einwohner vor.
Also ich muss mich schon bewerben. Klingt so ein bisschen so.
So ein bisschen so. Mhm.
Also muss ich das auch zu Lebzeiten machen, weil danach wird es schwierig. Oder können das auch meine Angehörigen für mich machen dann?
Wenn es ein riesengroßes marmornes Pferd mit einem nackten Tom Kaulitz drauf auf dem Friedhof aufgestellt werden soll, ich denke, dann sollte das vielleicht vorher schon mal abgesprochen werden.
Ja, okay, okay. Was ist eigentlich mit euch los? Ne? Der Kaulitz hier mit diesem großen Pferd und er nackt drauf. Du hast mir mal erzählt, du willst gerne irgendwie ein riesengroßes Schwert haben, was in so einem Felsen steckt. Was ist denn mit euch?
Übertreibst du, das war ja so groß sollte das Schwert gar nicht sein.
Wird da was kompensiert eventuell, Männer? Wollen wir darüber reden in einer anderen Folge nochmal? Oder?
Vielleicht wird da auch was kompensiert drüber.
Wir halten fest, Bestattung auf Capri ist möglich, aber da muss man sich schon ein paar Gedanken machen und vielleicht auch die Statue schon mal in Auftrag geben und die dann in die Garage stellen, damit Heidi das dann später verschiffen lassen oder die Kinder das dann später verschiffen lassen können.
Genau.
Heutzutage muss man ja aber gar nicht Tom Kaulitz sein, man muss ja gar nicht prominent sein, um irgendwie eine prominente, pompöse Selbstinszenierung zu veranstalten auf der eigenen Bestattung. Wir machen das ja auch oder viele von uns tagtäglich, ne? Zum Beispiel in den sozialen Medien. Wir setzen uns ja alle irgendwie immer so ins rechte Licht ein bisschen. Zeigt sich das auch in unseren Bestattungen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht, Jan? Sind die im Laufe der Jahre ein bisschen übertriebener geworden? Geht das mehr Richtung Event? Wobei ich das Wort Eventbestattung richtig krass daneben finde. Aber du hast das mal zu mir gesagt, dass du das Konzept schlimm findest, wenn man da so auf den Schlamm haut.
Ne? Das ist richtig, das stimmt. Ja, ich denke schon, dass viele Menschen freier geworden sind in ihren Gedanken, wie sie jemanden nochmal ehren wollen. Das geht weniger darum, dass derjenige sich das gewünscht hat, sondern vielmehr, wie die Angehörigen das sozusagen ausschmücken. Das heißt, dass man zum Beispiel nochmal eine bestimmte Musik spielen lässt, dass man zum Beispiel nochmal, wenn zum Beispiel jemand leidenschaftlicher Skatspieler war, dann werden er nochmal, keine Ahnung, dann wird er nochmal ein Skatspiel ein halbes an der Grabstelle gemacht. Das ist mir auch schon passiert.
Wirklich? Ja. Oh, das finde ich richtig gut.
Und da haben wir halt sozusagen seine Skatpartner dann noch Karten mit reingegeben, die haben sich drumherum gestellt um die Grabstelle. Oder dass halt nochmal ein Schnaps getrunken wird an der Grabstelle. Also es ist ja auch egal dann sozusagen, aus welchem finanziellen Metier die kommen. Das müssen auch keine Promis sein, die jetzt wunderviel Geld haben, sondern dieses Mitgeben von etwas, was von Herzen kommt, ne? Dafür braucht man kein Geld.
Aber dafür muss man sich ein bisschen locker machen. Und das dafür ist ja das, was wir schon in der ersten oder zweiten Folge besprochen haben, ne? Dass uns das so gegen den Strich geht, dass es ganz oft eben noch nicht so locker ist. Was du gerade gesagt hast, diese beiden Beispiele, also Skatspielen an der Grabstelle und nochmal ein Schnappes trinken. Wie wunderbar ist das denn? Ich erinnere mich an eine Bestattung, die ich ausgerichtet habe, wo ich Irish Coffee ausschenken wollte und das ein Riesenproblem darstellte, weil man das doch nicht macht. Und ich habe so gedacht, worüber reden wir denn hier? Das war eine Lady, die gerne Irish Coffee getrunken hat, also lass doch Irish Coffee trinken. Und auch auf derselben Bestattung haben wir einen Film gezeigt und es gab eine Gitarristin, die an der Grabstelle gespielt hat. Wir haben auch so Goldregen in die Luft geworfen und es gab noch jemanden, der Posaune gespielt hat. Also das ist ja alles Richtung, finden wir ein anderes Wort für Event, also Richtung, es passiert zumindest mehr, als dass ein Redner da steht und von der CD ein Lied spielt.
Deswegen bezeichne ich eigentlich ganz gerne ja noch die Trauerfeiern als Lebensabschiedsfeiern, dass man das Leben nochmal feiert. Und ich finde das gut, dass sowas gemacht wird. Wie gesagt, das ist ja den Verstorbenen gebührend ehren. Und das, was man reingibt, ist ja der Dank auch, den man dem Verstorbenen entgegenbringt für diese gemeinsame Zeit. Und das drückt sich halt eben in solchen Sachen aus. Ich finde das super.
Ja, aber die Friedhofsverwaltung findet das oft nicht super. Was würdest du denn sagen, wo da die Grenze ist? Also nehmen wir mal an, du sagst immer, geht oder geht nicht, ne? Schnaps auf dem Friedhof war problemlos, oder?
Safe.
Tango tanzen am Grab?
Geht.
Live-Musik auf dem Friedhof?
Auch gut.
Auch mit Band?
Kommt drauf an, wie viel Verstärker da jetzt aufgebaut werden. Aber ansonsten, klar.
Dürfen eigentlich Tiere zu einer Trauerfeier auf dem Friedhof?
Ich glaube, wenn das müsste auch genehmigt werden. Aber
muss man beantragen, ne? Natürlich, wie alles.
Ja, alles
muss man beantragen. Okay, wie wäre es denn zum Beispiel mit so einem kleinen Hotdog-Wagen auf dem Friedhof?
Puh.
Darf man generell Essen verzehren auf dem Friedhof?
Das denke ich schon, dass das möglich ist.
Hast du aber noch nicht erlebt?
Doch, schon. Also es gab sozusagen wie so eine Art Brot, was rumgereicht wurde. Das war bei einer Bestattung, wo die Angehörigen Afrikaner waren, da wurde Essen rumgereicht.
Ja, aber ob ich jetzt ein Brot aus der Handtasche hole oder ich mein Barbecue da aufbaue, ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, ne? Das könnte schwierig werden. Ja.
Ist mir noch nicht passiert, aber klingt interessant.
Wie ist es denn mit einer kleinen Inszenierung, wenn ich mir zum Beispiel jetzt nicht vielleicht eine ganze Breakdance-Gruppe, also jetzt nicht die Flying Steps, aber wenn so drei Leute eine kleine Tanzshow machen sollen?
Finde ich gut, oder ein kleines Theaterstück, ein kurzes.
Ist es möglich?
Sicherlich. Auf jeden Fall.
Muss man aber beantragen.
Ich sag mal, wenn es vielleicht in einer Trauerhalle stattfindet, dann ist das ja gar nicht so das Problem. Wenn das draußen auf dem Friedhofsgelände stattfindet und vielleicht auch noch andere Friedhofsbesucher stören könnten, vielleicht denken die Friedhofsverwaltung an sowas. Ich weiß es nicht. Ich denke auch, dass manchmal der Stock im Po viel zu tief sitzt und es sicherlich auch Möglichkeiten gibt, den Friedhofsbesuchern beziehungsweise eben auch denjenigen, die da den Friedhof bezahlen, auch mehr Raum zu geben.
Voll.
Weil sonst flüchten die alle.
Ja.
Die flüchten dahingehend, dass sie private Trauerfeiern machen. Die flüchten dahingehend, dass sie sich dann halt eben solche Bestattungsarten aussuchen, um die Urne woanders oder wenn möglich noch zu Hause aufzubewahren und so weiter.
Aber unterschreibst du das Gefühl, dass die älteren Menschen, die jetzt versterben und sich bestatten lassen, weniger Tamtam wollen als unsere Generation?
Das schon.
Schon, ne? Die sind bescheidener ein bisschen.
Die sind bescheidener. Bei Promis ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Schließlich haben die ja, wenn die jetzt schon ein gewisses Alter haben, auch schon ein bisschen was erreicht.
Ach, das finde ich aber jetzt Banane. Es heißt ja nicht, dass wenn jetzt Egon Müller stirbt mit 85 und der jetzt kein Musiker war, dass der nicht genauso viel erreicht hat. Wir haben es nur nicht mitbekommen alle.
Bin ich dabei.
Aber ich glaube, was du meinst, ist, dass auch viele Leute dann Anteil nehmen, ne? Und man das irgendwie, dass man vielen Leuten die Möglichkeit gibt, sich zu verabschieden und den nochmal hochleben zu lassen. Wie hieß das Wort, was du gesagt hast, für eine Trauerfeier?
Lebensabschiedsfeier.
Lebensabschiedsfeier. Genau. Dass die Lebensabschiedsfeier halt dadurch vielleicht oft inszenierter wirkt, weil es für einen größeren Kreis an Menschen ist.
Sehr gut möglich, wie es zum Beispiel bei Uwe Seeler war. Das ist ja jetzt eine Trauerfeier, beziehungsweise ein Trauerfall, der nicht allzu lange her ist.
Mhm.
Da war ja auch ein ganzes Stadion voll. Und ich sag mal, so ein kollektives Anteilnehmen hilft sicherlich einerseits den Trauergästen, vielleicht auch der Familie selber. Und es wird auch nochmal gebührend in Abschluss gefeiert. Ja.
Hat es dich schon mal berührt, als ein Promi gestorben ist?
Mich hat das schon mal berührt, dass
bei wem?
Promis gestorben sind. Zum Beispiel.
Also ich meine nicht die Beisetzung, sondern ich meine den Fakt, dass der Promi nicht mehr da ist. Da ist ja jedes Mal, wenn ein Promi verstirbt, ist ja in den sozialen Netzwerken richtig krass was los. Ne? Da hat jeder noch irgendwie, jeder verabschiedet sich jetzt bei Aaron Carter. Ich glaube, die letzten 10 Jahre hat, sorry, ich will wirklich keinem zu nahe treten, aber haben sich nicht allzu viele Menschen drum gekümmert, was mit Aaron Carter geht. Und jetzt, wo er nicht mehr da ist, kommen hier 1000 Bekundungen. Wie gesagt, ich finde das ja auch schön, wenn man schöne Worte findet für jemanden. Aber manchmal ist es echt, kann ich es nicht so nachvollziehen.
Das ist richtig, verstehe ich. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es waren sicherlich viele, die verstorben sind, aber zum Beispiel Patrick Swayze.
Oh.
Ja, Patrick Swayze, Audrey Hepburn.
Patrick Swayze.
Das habe ich zum Beispiel, das habe ich noch ganz anders mitbekommen oder ist auch jetzt im Nachhinein, wenn man sich nochmal Filme von denen anguckt oder generell irgendwas durchliest, dann denkt man sich, oh ja.
Das stimmt.
Na?
Patrick Swayze denke ich tatsächlich auch oft dran, wenn ich den im Fernsehen sehe, was das für ein unfassbar charismatischer, talentierter Kerl war. Ne? Aber das einzige Mal, wo es mich wirklich getroffen hat, das einzige Mal, wo ich wirklich auch na so einmal pro Woche bestimmt dran denke, weißt du, bei wem das war?
Mac Miller.
Ja, Mac Miller, dieser talentierte Typ. Und da ist es wirklich, dass es mich so richtig ärgert, weil es so unnötig war, weil das ein Mensch war, der mit Depressionen gedealt hat, der zu Lebzeiten, ich weiß nicht, wie oft der selbst öffentlich gesagt hat und in jedem dritten Song gesagt hat, hallo, Hilfe, ich struggle, ich habe Dämonen, ich komme nicht klar, Hilfe, Hilfe, die Drogen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann ist er ja gestorben auf seiner eigenen Homeparty, ne? Weil niemand den Krankenwagen gerufen hat oder zu spät gerufen hat. Und ich denke so, wie unnötig ist das denn bitte? Also das ist wirklich, was wir von dem noch hätten für großartige Kunst bekommen. Oh, das ärgert mich richtig, dass der tot ist. Boah, ärgert mich das. Richtig dolle. Was für eine Kackscheiße. Kannst du kurz mit sauer sein, bitte? Ja, und mich nicht so anlächeln dabei.
Lass es raus. Nee, ich find's ganz gut, dass du diese Emotionen sozusagen rauslassen kannst und nicht in dich hineinfrisst.
Jan macht gleich eine Therapiestunde draus.
Machen wir es auf jeden
Fall. Ey, was war die schlimmste Promi-Bestattung, an die du dich erinnerst?
Ganz safe Michael Jackson.
Oh ja. Von der hast du mir sogar schon mal erzählt. Da hast du dich aufgeregt über den Wagen, auf dem der Sarg stand. Warum das denn?
Zum
das
Beispiel,
weiß ich nicht mehr genau.
Zum Beispiel.
Eine Sache von 30.
Das war
30.
So vieles. Na, das war auf jeden Fall ein öffentliches Tamtam. Das war mehr ein Konzert und ein Happening als eine eigentliche Trauerfeier. Der Sarg, der stand nicht mal auf der Bühne. Der Sarg stand vor der Bühne. Da war nicht mal irgendwie so wirklich Zentrum. Das heißt, die, muss ich das mal vorstellen, die Leute, die auf der Bühne waren und performt haben, haben noch runtergeschaut auf den Verstorbenen. Ich fand das schlecht einfach.
War das
schlecht.
In der Halle oder war das?
Das war in der Halle, im Staples Center in Los Angeles, genau. Gruselig. Also jetzt auch im Nachhinein, wenn man sich da so Bilder anschaut und ich habe dir auch ein paar Bilder davon geschickt. Boah.
Hat es dir aber nicht gefallen, dass Usher da gesungen hat?
Es hat mich sowas von kalt gelassen.
Also bei deiner Bestattung merke ich mir, Usher wäre jetzt die falsche Besetzung.
Von der Musik her wäre das nicht so meine Musik, das ist richtig.
Okay. Und bei Michael Jackson hat es dich eher gestört, dass es so wenig um Michael Jackson selber ging. Das war so ein bisschen unpersönlich auch, ne?
Ich hatte das Gefühl, es war sehr unpersönlich, ist richtig. Es war zwar jemand, der im Fokus der Öffentlichkeit stand und der immer auf Bühnen stand und der das sicherlich auch brauchte, doch ich fand das nicht angemessen. Also man hätte es einfach auch anders machen können. Ich ärgere mich da auch so ein bisschen, weil man strebt ja vielleicht auch selber so ein bisschen nach Perfektion in dem, wie was...
Wie hättest du es denn gemacht? Wie hättest du denn, das interessiert mich jetzt wirklich, wie hättest du die Beisetzung von Michael Jackson organisiert?
Also
komm, mach mal, bau mal.
Wenn es so ein Tamtam gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall, der Sarg wäre definitiv auf der Bühne gewesen, der Sarg wäre von unten irgendwo hochgefahren worden und es hätte eine Band gespielt. Und
Feuerwerk.
Es hätten welche gesungen. Nein, ohne Scheiß. Und der Sarg, der wäre nicht einfach nur golden gewesen, sondern der wäre wie sein Glitzerhandschuh, so Glitzer mit ganz viel Glitzer, mit ganz viel Strass gewesen. So, und dann hätten natürlich sicherlich auch welche sprechen können und auch welche singen können, aber der Sarg, der wäre immer das Höchste auf der Bühne gewesen, sodass es auch wirklich einen Fokus, einen Blickfokus gibt.
Ich würde musikalischen Gospelchor damit reingeben wollen.
Definitiv.
Und dann hätte ich noch eine Idee, ich bin ja offensichtlich für die kulinarischen Köstlichkeiten zuständig bei Bestattung, Bibimbap, was ja irgendwie eins seiner Lieblingsessen war. Bibimbap für alle.
Okay, das
weißt
klingt
du,
super.
Mit so einem Spiegelei drin, in so einer Schale.
Finde ich gut, finde ich richtig gut.
Ja, also dass man halt überall so ein bisschen Michael Jackson als Mensch spürt, so vielleicht auch. Ne? Also eine Mischung aus ihn zelebrieren als das, was er nun mal war, ein Superstar, aber auch so menschlich das, was man weiß oder was man vielleicht von Freunden noch bekommen hätte, so ein bisschen mehr den Menschen da so, also wenn es nur ein Lieblingsessen ist, ne?
Ja, coole Idee.
An Usher vielleicht von der Platte einfach.
Und so eine Schallplatte, die noch springt.
Das war jetzt mal ein Beispiel, was wir jetzt nicht ganz so gelungen fanden. Aber du hast auch Beispiele mitgebracht, die du gut findest, ne?
Zum Beispiel die von Roger Cicero. Die Trauerfeier fand in einer Kirche statt, in Hamburg. Nur Freunde, Familie, Kollegen waren da. Und was ich sehr berührend fand, so klein wie die Trauerfeier stattfand, das letzte Lied war ein Lied, das er selber gesungen hatte. Das Lied möchte ich heute ganz gerne auch noch auf unsere Liste setzen.
Oh nein, ich habe auch einen Roger Cicero-Song für die Songs zum Sterben-Playlist.
Echt?
Ja. Erzähl, welchen Song hast du mitgebracht?
Ich hätte sogar noch Tschüss gesagt.
Okay, das ist offensichtlich ein guter Song für eine Beerdigung. Ich würde Roger Cicero in diesem Moment noch mit draufpacken. Kennst du den?
Nee, den kenne ich nicht. Aber
oh, der ist so gut. Der
mal
ist so
anhören.
Gut. Waren also zwei Roger Cicero-Songs heute auf der Songs zum Sterben-Playlist. Die könnt ihr übrigens jederzeit nachgucken, ganz in Ruhe auf mdrjump.de.
Fragen an den Tod.
Ein dickes, fettes Dankeschön an alle Menschen, die sich die Zeit genommen haben, sich hingesetzt haben und in ihrem stressigen Alltag trotzdem die Zeit gefunden haben, uns Nachrichten zu schicken über mdrjump.de. Wir haben zum Beispiel eine sehr lange Nachricht bekommen von Peter. Der hat sehr viel intime Sachen erzählt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich lese das nicht vor. Der hat auf jeden Fall den Tod schon einige Male getroffen. Unter anderem, als er eine Mitbewohnerin gefunden hat, die versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Dann hat er auch seinen Vater begleitet, 8 Jahre lang, hat den gepflegt bis zur letzten Sekunde. Ist übrigens direkt danach, nachdem der Papa verstorben war, auf eine Party gegangen und dann auf ein Jennifer Rostock-Konzert in die Zitadelle Spandau, schreibt er. Das habe ich schon oft gehört, dass Leute direkt danach erstmal was ganz anderes machen müssen.
Auf jeden Fall. Erstmal raus aus der Szenerie, erstmal raus aus dem Gefühl. Das soll man zwar nicht machen.
Warum nicht? Weil ich meine, wenn du mir jetzt kommst mit, das ist Verdrängung, dann sag ich dir, ja, der ist auch morgen noch tot. Weißt du, da kann ich auch mal kurz mein Hirn ausmachen und kann mir ein Konzert angucken. Und ich habe vielleicht ja schlimme Wochen hinter mich gebracht oder so und muss jetzt einfach mal kurz meinen Kopf muten.
Sehe ich genauso.
Also ziehst du den Einwand zurück?
Nee, ich zieh den Einwand dahingehend zurück, dass man, wenn man, gerade wenn man jemanden begleitet hat oder gerade wenn man dabei war, dass jemand verstirbt und oder man hat den lange noch gepflegt, dann braucht das ja schon sehr viel Kraft von einem selber. Und man gibt auch sehr viel von sich und von seinem Alltag auf. Und dass man dann mal ausbrechen muss, um vielleicht mit sich selber erstmal und seinen Gefühlen erstmal klarzukommen oder die generell erstmal zur Seite zu stellen, das sehe ich total ein, auf jeden Fall.
Peter hat übrigens auch geschrieben, dass er sich seine Beerdigung für manche seltsam vorstellt, denn seine Asche soll auf die Falklandinseln. Weißt du, wo das ist?
Ja, Südamerika.
Ist das möglich?
Das ist sicherlich möglich.
Wieder das alte Spiel über die Niederlande oder über die Schweiz?
Nee, nicht mal. Also man kann hier in Deutschland einäschern lassen und dann braucht man einfach einen Nachweis, dass man dort einen Grabplatz hat.
Also warte mal, das habe ich noch nicht verstanden. Ich dachte immer, du meinst, man kann in Deutschland sich einäschern lassen und braucht aber hier einen festen Grabplatz. Braucht man gar nicht. Man kann auch woanders sich direkt einen besorgen.
Da ging es nur darum, ob man, wenn man die Urne mit nach Hause nehmen möchte.
Ach so.
Genau. Wenn man aber im Ausland bestattet werden möchte, dann geht das. Das ist kein Problem. Also ich habe auch schon Urnen nach Indien gegeben. Die wurden dann dort im Ganges verstreut. Nach Georgien, alles möglich.
Eine weitere Nachricht, die ich rausgesucht habe. Mit meiner Oma habe ich zum Schluss im Krankenhaus das Gespräch geführt, wie sie es haben möchte und habe es dann durchgesetzt. Gegen meine Tante, die es gern so günstig wie möglich und ohne ihren Willen zu beachten durchziehen wollte. Das ist auch so krass. Ich habe das auch schon des Öfteren gehört, dass manche Familienmitglieder sagen, wenn jemand verstorben ist, na Moment mal, jetzt will ich mal die Kontoauszüge sehen, jetzt machen wir ja alles low budget und dann wird die Kohle aufgeteilt. Und andere, nämlich die mit Herz und mit ein bisschen Verstand, sagen, nee, warte mal, ich möchte das schon gern so machen, wie die oder der Verstorbene das gern gehabt hätte. Bist du da manchmal involviert in so Familienstreits, wenn es um Bestattungen geht?
Sehr oft.
Wirklich? Also, oh, ist das bitter. Ey, Menschen sind so eklig manchmal.
Ja, das ist richtig. Da muss man sich halt erstmal rausnehmen. Man ist ja auch nicht Mediator in dem Sinne.
Ich würde ausrasten, ey. Ja, ich würde ausrasten. Ich hätte, glaube ich, keine Jobs, wenn ich das machen würde, was du machst. Ich würde jedem da ständig die Meinung sagen.
Da geht sicherlich jeder anders mit um. Ich hatte mal eine Kollegin, die war dann halt schon so ein bisschen borschikos. Die hat dann den Leuten auch mal gesagt, hier, so jetzt nicht. Jetzt sind sie mal ruhig. Da sitzt die Ehefrau und so weiter.
Aber steht ja nicht zu, ne?
Ich kann das nicht. Also ich bin dann eher diplomatisch und sage, gut, wir nehmen es jetzt erstmal von der gesetzlichen Lage, wer dafür zuständig. Und wenn versuche das dann so, würde das in dem Fall dann eher so versuchen, dass ich mit der Tante und derjenigen, die das geschrieben hat, sprechen würde, ob es nicht trotz des geringen Preises sich diejenige, die das geschrieben hat, vielleicht einbringen kann durch spezielle Sachen, durch eine persönliche Rede, durch eine spezielle Musik, durch eine spezielle Zeremonie, die man noch durchführt, dass sozusagen auch allen geholfen ist.
Ach Edler, versuchst einen Mittelweg zu finden.
Ja, ist
ja eigentlich richtig. Aber ich denke bei solchen Sachen, boah, wenn Leute gierig sind, ne, und wenn Leute unfair werden und wenn Leute dann ihr Herz verlieren, boah, da geht's mit mir durch, da könnte ich ausresten.
Ja, ich bin ja aber auch nicht dazu da, die zu erziehen. Also ich bin ja im Endeffekt ein Dienstleister und versuche das aber nach meinem besten Wissen und Gewissen durchzuziehen.
Aber still und heimlich verabscheust du die dann, stimmt's?
Ich verachte sowas. Also das muss man schon sagen. Ich meine, sowas würde ich selber auch nicht machen. Ich hatte das in der eigenen Familie auch schon so ähnlich gehabt und nee, muss nicht sein.
Ich habe letztens gehört, dass in der Generation meiner Großeltern das übrigens gang und gäbe war, wenn jemand verstorben ist, dann sind die da in die Wohnung ganz oft du lachst schon, du weißt schon, was kommt, ne? In die Wohnung gefahren und haben mal geguckt, was so zu holen ist. Was sind da los?
Die gehen sogar in Wohnungen rein, wenn die schon vorher wissen, dass sie das Erbe ausschlagen. Das heißt aber, wenn die in die Wohnung reingehen, dann wird theoretisch das Erbe einfach angenommen. Das heißt, wenn die da irgendwas rausnehmen, nehmen die das Erbe an. Das wissen die meisten Leute aber nicht, weil die denken, ach naja, hier noch ein Foto oder da gucken wir mal, da ist vielleicht noch eine Münzsammlung oder die hat doch auch noch Schmuck gehabt. Ja, das hört man leider sehr oft.
Eine Nachricht will ich noch kurz vorlesen. Da habe ich nämlich gefragt, ob das okay ist. Und zwar ist die von Rebecca. Die schreibt, hey Sissy, ich habe heute Nachmittag euren Podcast gehört und feiere die Idee sehr. Ich war vorher heute auf einer Beerdigung. Dabei wurde die trauernde Witwe mit falschem Vornamen angesprochen und man kam später auf das Thema, was bei Beerdigungen so schief lief. Und das war echt einiges. Weirde oder lustige Dinge. Ich frage mich, ob Jan auch solche Storys kennt. Liebste Grüße. Wir wollten dazu ja eigentlich eine ganze Folge machen, aber vielleicht kannst du schon mal eine erzählen, weil Rebecca so süß gefragt hat.
Ja, ich kann eine erzählen und da muss ich sozusagen mich auch an meine eigene Nase fassen. Ich habe letztens eine Rede gehalten und hatte vergessen, einen Flugmodus reinzumachen.
Oh nein.
Und selbst wenn man den Flugmodus nicht drin hat, aber man sein Telefon auf Nachtmodus hat und dann die Musik über eine Bluetooth-Box abspielt, dann muss die Bluetooth-Box einem, weil es passiert ja immer das, was passieren kann, ne? Murphys Gesetz.
Oh fuck, hat dich jemand angerufen?
Zwei Leute haben mich angerufen.
In der Trauerrede?
Während der Trauerrede.
Fuck.
Ich sag mal, die Box, die war zum Glück da relativ leise und ich habe mich auch entschuldigt und ich habe dann im Endeffekt auch nicht so das Geld genommen, was ich eigentlich dafür nehmen wollte für die Trauerrede.
Du hast denen dann noch einen Rabatt gegeben?
Ja, habe ich. Aber es hatte eigentlich alles gepasst. Die Stimmung hatte gepasst. Das heißt sozusagen auch die Verbindung, die ich durch die Rede zu den Angehörigen aufbauen konnte, hat alles gepasst.
Bis die Mutti angerufen hat.
Es war nicht die Mutti. Aber es ist auch egal, wer es war. Es war ja meine eigene Schuld. Das Problem war, ich hatte ja da vorher schon die ganze Musik runtergeladen. Aber irgendwie fehlte mir dann noch ein Lied. Dann habe ich alles wieder auf Download wegmachen gedrückt und wollte dann die Musik wieder runterladen und hatte keinen Empfang auf dem Friedhof. Naja, also es passiert sowas.
Das ist die Digitalisierung. Hättest du einfach mit der Mundharmonika selber eingespielt, wäre nichts passiert.
Das werde ich wohl demnächst so machen.
Aber jetzt mal ohne Mist, wir müssen dir einfach noch ein zweites Telefon besorgen, oder? Damit die Songs von einem anderen Gerät kommen können.
Ja.
Mann, tut mir leid. Es ist leider lustig. Es tut mir leid. Wenigstens hast du die Ohren nicht fallen lassen.
Oh Gott.
Jan, ich habe übrigens noch ein bisschen Arbeit für uns mitgebracht. Ich habe mich letztens mit H.P. Baxter, das ist der Frontmann von Scooter, übers Sterben unterhalten. Und der hat gesagt, also sollten wir ihn bestatten, dann ist auch ganz wichtig, mit welchem Fahrzeug wir ihn abholen. Hör mal her.
Was das Schlimmste wäre bei meiner Beerdigung, würde ich sagen, wenn man, du bist ja im Leichenwagen transportiert, und wenn das ein deutsches Auto wäre, also Mercedes oder so, also dann würde ich mich schon, bevor ich unter der Erde liege, im Sarg umdrehen. Weil das muss ein englisches sein. Also am liebsten ein Rolls-Royce oder irgendwie so ein Leichenwagen aus England.
Kann man eigentlich Autos mieten, um Särge zu transportieren?
Es gibt vereinzelt Leute, es gibt sogar auch jemanden aus, ich glaube aus dem Raum Leipzig, Bestattungskutschen vermietet. Also wäre vielleicht möglich nach Recherche und Aufruf, mir fällt da jetzt niemand ein, der vielleicht, keine Ahnung, Bentley oder sowas hat.
Also mit was für einer Karre wir HP abholen, sollten wir seine Bestattung irgendwann mal ausrichten. Das haben wir auf jeden Fall notiert. Aber er hat noch eine Frage, pass mal auf.
Ansonsten hat man sich sicher mal ausgemalt. Ich hätte gern ein Mausoleum. Die Frage ist, kriegt man das noch genehmigt? So ein Mini-Tempel. Am liebsten natürlich aus dem 18. Jahrhundert, aber... Muss man mal sehen. Letztendlich kriegt man es ja nicht mehr mit.
Ein Mausoleum, Jan. Kannst du noch mal kurz erklären, was es überhaupt ist?
Ja, ein Mausoleum ist wie so ein kleines Häuschen auf dem Friedhof, wo man dann seine eigene Gruft hat. Es ist auch abschließbar.
Kannst du noch mal kurz erklären, was eine Gruft ist?
Eine Gruft ist in einer Wand, beziehungsweise
in einem Häuschen auf dem Friedhof.
Eine Gruft ist meistens unter der Erde ein Hohlraum, in dem Nischen sind, wo sozusagen Särge oder und beigesetzt werden können.
Also mir gehört dann ein kleines Häuschen auf dem Friedhof und dann kann ich mir selber aussuchen, ob ich da drin meine Urne platzieren möchte oder meinen Sarg.
Ganz genau.
So, und jetzt sagt HP aus dem 18. Jahrhundert, das ist wahrscheinlich einfach so eine Stilsache. Ist das jetzt realistisch? Also kriegt der sowas? Ich meine, ich glaube Kleingeld hat der, vermute ich jetzt einfach mal. Meinst du, der hat da gute Chancen?
Ich denke schon. Also ich glaube, dass es, wenn es jetzt hier zum Beispiel in Deutschland sein soll, deutschlandweit Friedhöfe gibt, auf denen Mausoleen stehen und die bestimmt auch renoviert werden müssten, beziehungsweise restauriert werden müssten. Wenn man ein bestehendes Grabmal beziehungsweise ein bestehendes Mausoleum dann pachtet und kauft, dann bezahlt man ja dann auch die Instandsetzung. Und da wird sich sicherlich was finden. Also 18. Jahrhundert weiß ich nicht. Ich nehme an, 19. Jahrhundert, so Richtung Gründerzeit, wird sich viel finden. Vielleicht auch gerade für ihn Hamburg-Ohlsdorf, riesengroßer Friedhof, der viertgrößte weltweit.
Krass.
Ja, der größte Parkfriedhof auf der ganzen Welt. Und da wird sich auf jeden Fall irgendwas finden.
Wenn er jetzt ein Mausoleum in England wollen würde, also spielen wir das mal weiter, weil er ja so ein Fan ist. Meinst du, das wäre auch realistisch? Oder muss man dann wieder die Asche hier Niederlande und dann...
Ja, sicher. Nee, wieso? Er kauft ja dann einen Grabplatz dort. Also das ist ja, das Mausoleum selber ist ja dann sein Grabplatz. Und sicherlich, also mit dem nötigen Kleingeld wird das sicherlich kein Problem sein. Bestimmt auch für ihn vielleicht sogar ganz und gar ein neues zu bauen.
Weißt du, was krass ist? Wenn Leute, die so richtig gut betucht sind, ne, die sagen dann, ja, hier, ich habe eine krasse Uhr, ich habe irgendwie ein krasses Haus und keine Ahnung, 3000 exotische Tiere zu Hause oder so. Aber ein richtiger Gangster-Move wäre doch, wenn du sagst, ey, ich habe mir einfach mal ein Mausoleum gekauft. Das kostet doch bestimmt Schweinegeld, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich allein schon an riesengroße Grabstellen denke, das macht ja theoretisch auch niemand mehr. Also jedenfalls kenne ich fast niemanden. Ich kenne jemanden aus Halle, der hatte sogar eine Grabstelle, die war mannshoch, Marmor, mit einer Büste von seiner Frau, die war verstorben und hatte von sich schon eine Büste da drauf. Das heißt, Krass. Er hat für sich sozusagen seine Büste auch schon anfertigen lassen und das war schon...
Schätz mal.
Ich bin kein Steinmetz, aber ich würde sagen... Also 10 bestimmt, 10K nach oben.
Was wird denn ein Mausoleum kosten? Ich habe gar keine Vorstellung. Kann man das googeln? Mausoleum kaufen Hamburg. Warte mal, ich gucke das mal kurz nach.
Vor allem, ich stelle mir das witzig vor, wenn du zur Bank gehst und sagst, hier, ich möchte einen Kredit. Wollen Sie ein Haus bauen? Naja,
ja. So ähnlich, ja. Ist schon ein Haus. Ist schon ein Haus. Mausoleum kaufen. Bestattung im Mausoleum. Familiengräber heute. Wie viel kostet ein Mausoleum? Na bitte. Die Kosten für das Grabmal dieser Erstbestattung betrugen 9.300 Euro. Unter Vorlage eines Bauvertrags aus 2019 machte X zusätzlich 420.000 für die Errichtung des Mausoleums Heimatland des Erbla. Aha. Aber hier steht, Kosten für Mausoleum können Erbschaftssteuer mindern.
Na dann?
Da kommt es dann wirklich, glaube ich, auch drauf an, was du glaubst, oder? Also wenn du denkst, Bums aus Ende, kaufst du doch kein Mausoleum für sechsstellige Beträge,
ja,
oder?
Zumal du müsstest das ja dann auch noch in der Blüte deines Lebens entscheiden oder am besten auch errichten lassen. Weil wenn du es irgendwo aufschreibst und der Zettel, der liegt nur bei dir zu Hause und deine Erben denken sich, aha, Mausoleum 420.000, alles klar.
Ciao, Kakao, wir hatten anderes damit vor. Ja, genau. Jetzt sind du und ich ja nicht direkt Prominente. Aber ich finde es unser Podcast. Deswegen will ich natürlich jetzt wirklich einmal hier auf Band auch wissen, wie du dir deine Bestattung vorstellst.
Ich hatte schon die Vorstellung, dass ein Freund von mir singt bei meiner Beisetzung, wobei ich ihm das jetzt nur nicht aufdrücken möchte. Ansonsten.
Jan, stopp. Ist das der Freund, der schon mal gesungen hat auf einem sehr wichtigen Ereignis, was du schon zweimal durchgeführt hast?
Ja.
Gut, ey, dann fragen wir den drittes Mal. Das macht den Kohl auch nicht fett. Ja, weiter?
Ich habe schon mir ein paar Songs, habe ich mir schon rausgesucht, aber ansonsten habe ich keine Vorstellung. Ich habe keine Vorstellung, ob es eine Erd- oder Feuerbestattung wird. Ich habe keine Vorstellung, was die Leute tragen sollen. Ich fände es ziemlich cool, weil ich das selber mal bei einer Bestattung hatte, dass sich die Leute nicht wie im Frontalunterricht hinsetzen und einem Redner zuhören oder einem Pfarrer. Aber bei mir wird es sicherlich kein Pfarrer werden.
Bei dir wird sicherlich ich sein, also wenn ich dich überlebe.
Das wäre super. Dass die Leute sich eher in einem Kreis rumsetzen und dass jeder, der möchte, auch einfach nochmal kurz was sagt. Das fände ich viel persönlicher und es muss gar nicht mal, also dass so diese ganze Friedhofstrauerhallen-Atmosphäre ein bisschen aufgebrochen wird.
Nee, du kriegst eine wie heißt das? Ich habe schon wieder vergessen.
Eine Lebensabschiedsfeier.
Eine Lebensabschiedsfeier bekommst du. Was hältst du denn davon, wenn welche fechten?
Oh, na, auf jeden Fall Spalier stehen.
Spalier stehen? Ja, super. Komm, so wird ein Schuh draus. Jan ist nämlich Fechter. Das ist Jans liebstes Hobby. Da kann man doch was draus machen. Das ist doch voll schön.
Gut, jetzt bist du dran.
Und darf dein Hund mit auf dem Friedhof?
Du bist dran.
Ich weiß es doch auch nicht. Ich frag lieber, als dass ich mir selber Gedanken mache. Also es gibt nur Verbrennen oder Erdbestattung, ne?
Ja, oder Composting.
Das, mit dem hier Wackeln und Stickstoff kannst du vergessen, das will ich auf keinen Fall. Ich möchte, was ist mit dem Mausoleum? Was muss ich da machen? Dann bin ich auch Asche.
Nee, es kommt ja sowohl als auch. Also im Mausoleum kannst du auch als Verstorbener liegen.
Ich kann im Sarg, ohne dass ich unter die Erde komme, im Mausoleum liegen.
Genau.
Und wie machst du das zu? Mit dem Stein?
Ja.
Kommt da noch Luft? Ich weiß, dass es keine Rolle spielt, ob ich Luft kriege, aber kommt da noch Luft rein?
Ja, gerade da kommt Luft rein. Durch die Luft wird ja der Verstorbene dann mumifiziert.
Und wie teuer ist ein Mausoleum?
Boah, also hier in der Nähe weiß ich keins.
Ist bestimmt schweineteuer, ne?
Das letzte Mausoleum, in dem ich war auf dem Wiener Zentralfriedhof. Da gibt es noch welche, da gibt es noch Nischen.
Ja, nach Wien, da kommt mich ja niemand besuchen. Wenn du mich jetzt nach Wien bringst, also, da bin ich ja alleine.
Müsste man vielleicht jetzt eins bauen.
Aber ich glaube, das finde ich ist ein okayer Gedanke für mich. Da, also die Tierchen fressen mich dann trotzdem, ne? Ach, Mann, ich weiß nicht, ich will nicht von Tierchen gefressen werden, aber ich will auch nicht verbrannt werden.
Composting.
Nein, Composting. Du hast mir letztes Mal gesagt, Composting bedeutet, wie viel Grad waren das? Minus?
Minus 180.
Doch. Minus 180 und dann schüttelt ihr mich in Einzelteile? Das könnt ihr komplett vergessen, das finde ich richtig schlimm. Und ich möchte auch nicht auf die grüne Wiese. Ich kann dir sagen, was ich alles nicht möchte.
Ja, das ist doch gut, dann können wir schon mal abhaken.
Ja, also bis jetzt ist Mausoleum, mach dir einen Kopf, hier Stadtgottesacker-Mausoleum, mach was frei. Mhm. Ich weiß nämlich, dieses Verbrennen, ich kann mich damit nicht anfreunden. Naja, und dann möchte ich natürlich, dass mein Freund Sascha Stieler am Piano was spielt. Und ich möchte, dass Antonio Lucaccio auf dem Saxophon was spielt. Und ich möchte, dass... Also sehr viel Musik. Du merkst schon, sehr viel Musik. Es muss ein Mac Miller-Song laufen und der soll bitte aufgelegt werden. Ach, ich merke, ich habe doch ganz gute Vorstellungen.
Soll was gegessen werden?
Auf jeden Fall. Esst was, Leute. Esst was. Wasser und trinkt einen Cola-Rotwein. Ja. Cola-Rotwein und alle, die sagen, wäh, die sollen es wenigstens kurz probieren für mich.
Muss auf jeden Fall, wenn es was zu essen gibt, gutes Sushi geben und kein billiges Sushi. Sushi,
auf jeden Fall. Kurze Geschichte dazu. Jan bringt mir ganz oft, weil er halt eine sweete Maus ist, Sushi aus der Kaufhalle mit. I get it. Das ist da und das ist günstig, aber es schmeckt mir halt leider überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, die legen das in irgendwas ein, was macht, dass es so säuerlich schmeckt. Der ganze Reis schmeckt einfach ist komisch.
Gut. Wenn ich dir das mitbringe und du lehnst das ab, dann weiß ich das momentan schon, kann ich das essen?
So, deshalb bringst du es mit. Ah, I get it. Jetzt verstehe ich's. Ja, okay, ja, esst Sushi. Aber wenn ihr nicht unbedingt auf Sushi steht, ihr könnt doch was anderes Tolles essen. Ihr könnt auch einen schönen Kuchen essen oder sowas. Schokolade ist ja auch gern. Ja, macht's euch nett. Und wenn ihr einen Schnappes trinkt, ich habe jetzt auf Fuerteventura zum ersten Mal Schnappes gefunden, der mir schmeckt. Der heißt Ron Miel. Das ist so ein Honigschnaps.
Schnaps.
Es muss jemand auflegen. Und ey, bitte, ja. So eine Viertelstunde könnt ihr auch ein bisschen dancen. Das fände ich ganz geil. Dance ein bisschen was. Und wer könnte denn noch was singen? Lass mich nachdenken. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe so zum Glück so viele talentierte Freunde und Freundinnen. Ach doch, die Heinzi muss was singen. Stefanie Heinzmann muss was singen. Wenn sie mag, das wäre cool.
Okay.
Jetzt habe ich hier 10 Minuten referiert über meine Bestattung. Fertig bin ich. Geil. Ich hoffe, du hast es alles aufgeschrieben.
Wir haben das jetzt auf Band.
Zum Schluss. Der Radieschen von unten Filmtipp.
Jan, du hast einen Filmtipp mitgebracht, von dem du den Film gar nicht kennst. Geil.
Ganz genau.
Ganz genau, sagt er. Erzähl.
Ich wusste gar nicht, dass es verfilmt wurde. Ich habe den Film als Buch gelesen, sozusagen.
Ja, schön. Sind die besten Filme.
Sind die besten Filme. Dieses Buch heißt Die Bücherdiebin von Markus Susak.
Die Bücherdiebin.
Genau. Mhm. Und darum geht es, also es ist eine fiktive Geschichte. Es geht um ein Mädchen, das 1939 halbwaise ist und bei München lebt, diese Schrecken des Krieges mitbekommt. Und das Interessanteste an dem Buch fand ich eigentlich, ich habe es aufgeschlagen, das die erste Zeile gelesen und es spricht dich der Tod an. Und da möchte ich nochmal ganz kurz was vorlesen.
Kannst du es bitte so vorlesen, wie du auf dem Friedhof jetzt eine Rede halten würdest?
Ich gebe mir Mühe.
Okay, das meinte ich damit. Gib dir doch mal bitte.
Eine kurze Bemerkung am Rande. Ihr werdet sterben. Ich bin nach Kräften bemüht, dieser ganzen Angelegenheit eine fröhliche Seite zu verleihen, aber die meisten Menschen haben einen tief sitzenden Widerwillen, der es ihnen unmöglich macht, mir zu glauben, so sehr ich auch versuche, sie davon zu überzeugen. Bitte glaubt mir, ich kann wirklich fröhlich sein. Ich kann angenehm sein, amüsant, achtsam, andächtig. Und das sind nur die Eigenschaften mit dem Buchstaben A. Nur bitte verlangt nicht von mir, nett zu sein. Nett zu sein ist mir völlig fremd.
Krass, das hat der Tod gesagt.
Das hat der Tod gesagt.
Also fröhlich kann er sein, aber nett nicht.
Ja.
Was ist mit dem? Wie meint er das denn?
Keine Ahnung.
keine Ahnung, klingt irgendwie tiefsinnig.
Das klingt super tiefsinnig. Nein, der Tod moderiert sozusagen die über das ganze Buch hinweg. Mal abgesehen davon, wie die Story generell ist, fand ich die Aufmachung, die Idee, dass der Tod das moderiert, diese Geschichte, unheimlich interessant. Ich hatte auch an einer anderen Stelle im Buch, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie die Stelle war, hatte auch gesagt, während dieses Krieges sind sehr, sehr viele Seelen über mich in eine andere Welt gegangen. Und das fand ich halt auch, das hat mir auch so ein bisschen so den Hals zugeschnürt. Sehr interessante Geschichte, sehr interessantes Buch.
Wichtigste Frage, wie viele Seiten?
Gut.
Also warte, ich meine, zeig mal ein, warte, du musst nicht sagen, wie viele, sondern wie dick ist es denn? Also eher so 150 oder eher so Krieg und Frieden mäßig?
Krieg und Frieden vielleicht nicht.
Ulysses.
Es ist doppelt so dick wie Vom Ende der Einsamkeit.
Also so 400 Seiten schon.
Genau.
Okay.
Also man kann es auch mal...
Man kann es auch mal in 3 Wochen
verschlingen. Man kann es in 3 Wochen lesen.
Ey, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jan Edler.
Mir auch, Sissi Metzger.
Und es bleibt festzuhalten, ihr müsst keine Promis sein, um uns zu erzählen, wie ihr euch eure eigene Bestattung vorstellt. Wir sind ganz gespannt. Schickt uns gerne eine E-Mail oder eine Nachricht. Alle Infos, wie ihr uns erreicht, findet ihr auf mdrjump.de. Wir heißen Radieschen von unten. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Radieschen von unten ist ein Podcast von Produktionsbude. Im Auftrag von MDR Jump.